Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Wer Leistungssport treibt, der möchte nach oben aufs Treppchen, der möchte Erfolg. Dafür schinden sich die Athleten schließlich. Aber ohne Trainerinnen und Trainer ist das nicht so ohne weiteres zu schaffen. Auf ihr Wissen kommt es genauso an wie auf ihr Einfühlungsvermögen. Was auffällt? Die Dominanz der Männer in dieser Branche. Ein Mann, der ein Damenteam trainiert? Normal. Eine Frau, die eine Herrenmannschaft anleitet, sensationell. Unser Feature von Caroline Kuban beginnt gleich mit dieser, ja, kleinen Sensation. Fördern, fordern, führen. Trainerinnen im Spitzensport.
18 Uhr an einem regnerischen Abend auf dem Kunstrasenplatz des SV Strahlen in Nordrhein-Westfalen. In schwarzer Trainingshose und Regenjacke steht Inka Grings auf dem Platz und gibt Anweisungen fürs Aufwärmtraining. Sie war deutsche Meisterin, Europameisterin und mehrfache Torschützenkönigin. Im April letzten Jahres wurde die frühere Ausnahmestürmerin der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft Cheftrainerin des Regionalligisten SV Strahlen. Und damit die erste Frau, die eine Männerfußballmannschaft in den obersten vier Ligen trainiert. Den Abstieg des Vereins konnte sie jedoch nicht aufhalten.
Wir spielen jetzt gerade in der Oberliga und wollen natürlich wieder in die Regionalliga aufsteigen, haben eine komplett neu formatierte Mannschaft, was natürlich erstmal auch sehr reizvoll ist für einen Trainer, Trainerin, weil du einfach dann auch deinen Stempel irgendwo abdrücken kannst, mit der Mannschaft auch Zeit verbringen kannst, um Dinge auch zu erarbeiten. Die hatte ich halt in der Phase nicht mehr. Und das ist natürlich unser erklärtes Ziel, der Wiederaufstieg in die Regionalliga.
Nüchtern und realistisch sieht Inka Grings ihre Position als Frau im Männergeschäft. Hier geht es um Fußball und nicht um Feminismus, wird die 41-Jährige nicht müde zu betonen. Sie interessiere sich für den Sport, die Arbeit, die Menschen. Und letztlich gäbe es in allen Bereichen ähnliche Spielertypen.
Zwischenmenschlich hast du genauso deine Pappenheimer wie aber auch im Frauenbereich. Da kann ich echt einfach nur jeden leider enttäuschen. Fußball ist Fußball. Du hast deine starken Typen, die ich super finde. Dann hast du auch wieder Typen, die brauchen einfach ein bisschen mehr Streicheleinheiten. Da tun sich wirklich beide Seiten nichts.
Das sieht ihre Mannschaft genauso. Alle sind stolz darauf, eine so erfahrene und erfolgreiche Ex-Fußballerin als Trainerin zu haben, sagt Spielleiter Fabio Ribeiro.
Für mich ist ein Trainer ein Trainer. Ob Frau oder Mann, ist das eigentlich mir persönlich egal. Wir haben auch natürlich Respekt vor dem, was sie erreicht hat. Also ich zumindest werde das nicht mehr erreichen können, dafür bin ich zu alt. Aber vielleicht schafft das einer der jungen Burschen hier und vielleicht bringt sie ihn ja auch weiter. Jeder Stürmer von uns kann von ihr natürlich einiges lernen, weil sie als Stürmerin hat ja einiges geleistet.
Fachkompetenz vermitteln und authentisch sein. Darauf komme es an. Und natürlich auf das nötige Engagement. Der Stil des Trainers schlage da gar nicht so ins Gewicht. Schließlich habe jeder seine eigene Philosophie, sagt Fabio.
Das Taktische, das hat sie drauf, genauso wie jeder andere Mann. Aber sie redet auch viel mehr mit den Spielern, sieht vielleicht die Spieler aus einer ganz anderen Sicht als vielleicht ein Mann. Und das merkt man zum Beispiel auch in vielen Einzelgesprächen. Das ist halt auch oft ein Unterschied zu den Männern. Dadurch, dass sie halt auch schon ganz oben gespielt hat, kann die halt auch sehr viel von der Psychologie mitbringen. Sie weiß, was Druck ist und das kann die uns halt auch beibringen, wie gesagt, mit dem Druck umzugehen. Wir spielen zwar jetzt derzeit Oberliga, aber der Druck ist schon hoch, weil jede Woche steht in der Zeitung, dass wir hoch wollen. Und wenn man mal die Ergebnisse nicht bringt, ja, dann kracht es halt auch mal, muss auch mal krachen. Und dann bringt sie uns Spielern aber auch schon mal wieder runter und zeigt uns und sagt uns, worauf wir uns konzentrieren sollen, müssen und gut ist.
Du musst halt ein Gespür für die Menschen bekommen, weil letztendlich sind es trotzdem alles Fußballer, alles junge Männer oder junge Frauen, die auch ihre Sorgen haben im privaten Bereich, im beruflichen Bereich. Du hast Existenzängste, nochmal, du hast private Sorgen. Das sind alles Dinge, die musst du berücksichtigen, da musst du ein Gespür für entwickeln.
Und genau darin sieht Inka Grings eine ihrer Stärken. Einfühlungsvermögen und Gesprächsbereitschaft für jeden einzelnen ihrer Spieler.
So wie viele Trainerkollegen das immer so schön sagen, dass man funktionieren muss, finde ich irgendwo ein bisschen abartig, weil ich finde, Maschinen müssen funktionieren und nicht Menschen. Und das ist halt das, wo wir einfach drauf Wert legen sollten, oder ich es zumindest tue. Denn letztendlich bin ich davon überzeugt, wenn du dich wirklich wohlfühlst, wenn man sich verstanden fühlt, wenn man weiß, wo man dran steht, kannst du viel mehr und viel effektiver arbeiten, als wenn du dich vielleicht unwohl fühlst.
Geboren in Düsseldorf begann sie ihre Fußballkarriere bereits im Alter von 6 Jahren. In ihrer Familie wurde Sport immer großgeschrieben. Vater und Bruder waren im Fußballverein, die Mutter spielte Handball. Da sei es nur eine Frage der Zeit gewesen, wann sie eine Ballsportart angehe, erzählt sie.
Mein Bruder ist 3 Jahre älter, hat mich dann immer mit zum Training genommen. Und anscheinend habe ich mich dann irgendwann mal nicht so doof angestellt, dass ich dann dort als einzige Mädchen zur damaligen Zeit mittrainieren durfte. Und so kam es halt, dass ich dann tatsächlich auch da angefangen habe, wo mein Bruder und mein Vater zu seiner Zeit dann auch gespielt haben.
Sie hatte mehr Freunde als Freundinnen, habe immer auch den männlichen Part gesucht, erzählt Inka Grings, und sich nie Gedanken um Mann-Frau gemacht, weil es ihr immer um den Sport ging. Deshalb sei sie nun vielleicht jemand, der Türen öffnen könne.
Ich glaube, dass du vom Grundtyp her in deinem Aufwachsen, in deinem eigenen Verhalten entweder so ein Typ bist oder nicht. Ich hatte auch immer das Glück, dass meine Eltern mich halt immer auch gefordert haben, gefördert haben, mir nie irgendwelche Beinchen gestellt haben oder gesagt haben, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Die haben einfach gesagt, mach. Wenn ich gegen eine Wand gelaufen bin, jo, dann weiß ich's. Und haben mich aber halt einfach erfahren lassen. Und von daher hat es wahrscheinlich mit ganz vielen Dingen zu tun und halt, was du selber willst, sicherlich auch.
Nach 11 Jahren im Juniorinnenbereich folgten 16 Jahre beim FCR Duisburg. Hier gewann sie alles, was es zu gewinnen gab. Deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal, UEFA Women's Cup. 353 Tore in 271 Spielen verhalfen ihr zusätzlich zu einem Legendenstatus in Duisburg. Daran kann sich auch Gerd Möthe noch gut erinnern. Er war damals Stadionsprecher und lernte Inka Grings als Spielerin kennen, ist mit ihren Eltern befreundet. Heute arbeitet er als sportlicher Leiter beim GSV Geldern. Besonders gern denkt er an das Jahr 1998.
Ich hatte auch mal das große Glück, mit ihr zusammen in Berlin zu sein. Und da sind wir deutscher Pokalsieger geworden. Und da war Inka die absolute Führungsspielerin. War eine tolle Zeit damals. In Berlin waren wir auch eigentlich nicht Favorit, würde ich mal sagen. Und Inka hat das eigentlich ganz alleine geregelt. Nach 10 Minuten stand es 3-0 für den FCR Duisburg. Vor einer Kulisse von 30.000 Zuschauern, weil der MSV danach gegen Bayern gespielt hat. Und das war ein Erlebnis, da träume ich noch manchmal von.
2014 stieg sie dann in Duisburg als Trainerin ein. Wie erklärt sie sich die geringe Anzahl von Trainerinnen im Spitzensport? Zum Teil liege es an mangelndem Interesse, aber viele trauten sich diesen Weg einfach auch nicht zu, sagt sie.
Auf der anderen Seite war es jahrzehntelang wahrscheinlich gar keine Frau, die in irgendeiner Form vielleicht mal dahin wollte. Und selbst wenn sie es wollte, dann wurde sie natürlich relativ schnell wieder nach Hause geschickt von der männlichen Gesellschaft. Von daher komme ich vielleicht zu einer guten, richtigen Zeit, wo langsam ein Sinneswandel auch anfängt. Der ist definitiv noch nicht vollzogen, aber anfängt, auch angefangen mit Bibiane Steinhaus. Dann haben wir jetzt eine Schiedsrichterin in der 3. Liga, zumindest an der Seite, weil es einfach aber auch die Typen sind, die sich das auch erarbeitet haben.
Zurück zum Frauenfußball möchte sie jedenfalls vorerst nicht. Ihr Leistungsanspruch wird im Männerfußball eher erfüllt. Denn natürlich gibt es einen sportlichen Unterschied.
Was ich halt einfach interessant und wirklich so reizvoll finde, ist, dass halt logischerweise durch die Anatomie Mann-Frau der Männerfußball grundlegend einfach viel, viel dynamischer und schneller ist. Und das ist der einzige Unterschied und das ist das wahrscheinlich, was mich gerade aktuell so reizt und was ich einfach wahnsinnig liebe und weshalb ich mich für diesen Schritt entschieden habe.
Acht Uhr früh in der Reithalle am Berliner Olympiastadion. In der Mitte steht Kim Reisner. Die Haare sportlich zum Zopf gebunden, warm eingepackt in einen dicken Anorak, Jeans und Stiefel.
So, dann baut ihr mal eine Beute mit ein.
Als Kim sich dafür entschied, moderne Fünfkämpferin zu werden, war sie gerade mal 8 Jahre alt. Einiges jünger als die jugendlichen Mädchen, die sie an diesem Morgen noch vor Schulbeginn im Reiten trainiert. Mit 2 älteren Brüdern ging sie zum Schwimmunterricht. In einer Kindergruppe begann sie mit Fechten. Von Anfang an gefiel ihr die Vielseitigkeit des modernen Fünfkampfs und die damit verbundenen Herausforderungen.
So hat Herr Kubanton das ja auch erfunden. Das sollte der vollkommene Athlet sein. Deswegen ebenso unterschiedliche Disziplinen. Dieses Reiten, auf das Pferd einstellen, dann diese, wir sagen immer, organische Komponenten, Laufen, Schwimmen, aber Fechten eben auch, Technik und Kampfsport und Schießen auch nochmal mit Technik. Also, dass es eben so vielfältig ist.
Über 20 Jahre war die 48-jährige Berlinerin als Athletin erfolgreich, wurde 2-mal Europameisterin und 5. bei den Olympischen Spielen in Athen. 2005 begann sie auch als Trainerin zu arbeiten. Zunächst als Landestrainerin in Potsdam, ein Jahr später dann auch als Bundestrainerin der Frauen. Was macht für Sie einen guten Trainer aus?
Ein guter Trainer heutzutage spricht den Sportler individuell an, Man hat eine Trainingsgruppe, aber trotzdem geht auf jeden Sportler einzeln ein, was nicht einfach ist. So ein Trainer muss heute sehr multitaskingfähig sein eigentlich, hat viel Schriftkram zu bewältigen, ist viel unterwegs, gestaltet sein Training abwechslungsreich, ist ansprechbar. Und ein Trainer ist nicht nur eigentlich der, der die Programme ansagt, sondern ist schon auch für das Drumherum mitverantwortlich.
Er kümmert sich um die Probleme seiner Schützlinge, ist Freund, Lehrer, Motivator und Psychologe in einer Person. Besonderen Wert legt Kim Reisner auf das mentale Training. Nicht zuletzt aus eigener Erfahrung. Denn ihre größte sportliche Enttäuschung, die verpasste Qualifikation für Olympia in Sydney, hatte langfristige Auswirkungen auf die Athletin.
Bei der WM habe ich was Schlechtes gegessen, irgendwas mit Muscheln. Ich hatte auf jeden Fall Durchfall, ganz plötzlich. Es war sehr heiß, es war in Italien, in Pesaro. Dann habe ich mich natürlich selber unter Druck gesetzt. Schießen ging, glaube ich, noch, war ganz gut. Und das Fechten ging halt richtig in die Hose. Und es hat dann halt nicht geklappt, ich war halt so schlecht. Und natürlich bricht da eine Welt zusammen. Ich konnte danach nicht mehr trainieren, keine Chance. Ich bin losgelaufen, ich war so verspannt, da ging gar nichts mehr. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, was der Kopf ausmacht. Kopf kann Berge versetzen und Kopf kann dich total blockieren. Natürlich war das für mich ein Trauma. Es hat mir sehr geholfen, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Jeder hat so seine persönliche Geschichte, warum er es nicht geschafft hat. Und ich bin nicht die Einzige. Da gibt es tausende von Geschichten.
Sie nahm sich eine Auszeit vom Leistungssport und schaffte ein paar Jahre später den 5. Platz bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen.
Ist immer schon mal ganz gut, ja, auch mal eine Niederlage einzustecken. Also fast jeder, glaube ich, der da oben angekommen ist, hat schon mal irgendwo einen Tiefpunkt, von dem er erzählen kann, oh, das war ganz, ganz krass. Und wenn sie den überstanden haben, sich daraus gezogen haben, daraus kommt dann das Selbstbewusstsein und die Kraft. Also ich glaube schon, dass auch ich durch meinen, ich habe mich da nicht qualifiziert, auch diesen Ehrgeiz entwickelt, einfach, ich zeig's euch, ich schaff das.
Fünfkampf kommt ursprünglich aus dem Militärischen, früher ein Sport, den nur Männer betrieben. Erst seit dem Jahr 2000 dürfen auch Frauen bei den Olympischen Spielen teilnehmen.
Als ich diesen Sport gemacht habe, war es Männer- und Frauenwettkämpfe auch noch getrennt. Das wurde dann später alles zusammengelegt. Jetzt sind wir eigentlich beim Weltverband recht fortschrittlich. Ne? Frauen, Männer, alle gleiche Distanzen, wir machen alles gleich, wir haben die Wettkämpfe zusammen.
Als Bundestrainerin der Frauen konnte Kim Reisner viele Erfolge einfahren. Allein 2-mal Gold, 4-mal Silber und 3 Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften 2008 und 2009 im Frauenbereich. Und doch ist sie nur eine der wenigen Trainerinnen in Spitzenpositionen. Woran liegt das?
Es ist ein Job, der zeitaufwendig ist. Da brauche ich einen Partner, der das mitmacht. Wenn man dann noch Kinder hat, muss sich einer kümmern. Und ich glaube, dass ganz oft die Frauen einfach die sind, die sagen, ey, ich möchte für mein Kind da sein. Und dann sagen halt, nee, ich mache den Job, aber nur in dem und dem Maße. Und dann ist es halt oft mehr im unteren Bereich. Da sind oft Frauen viel, viel mehr tätig, ne? Mit Jugendlichen, mit Kindern in diesen Kindergruppen und so. Und dann sind auch welche, die könnten auch viel, viel mehr, aber wollen das auch nicht, weil es einfach viel, viel zu zeitaufwendig ist.
Generell gibt es im Sport wenig Frauen in Führungspositionen. Nur 20% der Spitzenposten in Vereinen und Verbänden werden von Frauen besetzt. Die Soziologin Ilse Hartmann-Tews beschäftigt sich seit Jahren mit diesem Thema. Sie sitzt auf dem deutschlandweit einzigen Lehrstuhl für Geschlechterforschung und Sport an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ihr Erklärungsmodell kennt man aus der Wirtschaft.
Man sucht eher nach Personen, die einem auch ein Stückchen ähnlich sind. Und da ist das Geschlecht natürlich erstmal etwas, was uns unterscheidet. Deswegen kommen bei männlich besetzten Führungspositionen, wenn genau die Leute das aussuchen, natürlich erstmal die Männer in den Blick. Und dann die Männer, die gut ins Team passen. Und Frauen haben ganz selten die Chance, tatsächlich das erstmal sozusagen sich da auszuprobieren.
Männer stellen gerne Männer ein. Gleiches gilt, wenn es darum geht, Trainerposten zu besetzen. Ein Mittel, diesen Mechanismus zu durchbrechen? Stellen müssen ein klares Anforderungsprofil haben und öffentlich ausgeschrieben werden, sagt Ilse Hartmann-Tews. Dann kämen auch mehr Frauen in die Auswahl.
Ein anderer Punkt der Förderung von Frauen in Führungspositionen, also dass sie da sich durchsetzen, ist, dass die Verbände entsprechende Aktionen und, wie es im englischsprachigen Bereich heißt, Affirmative Action machen. Also einen Gender Mainstreaming Plan zum Beispiel haben oder ganz offensiv Nachwuchsförderung machen oder Mentoring-Programme, Netzwerke öffnen. Das hat sich auch einfach als sehr förderlich erwiesen.
Schaut man in Richtung USA, kann man sehen, wie es geht. Die Basketball-Profiliga NBA heuerte letztes Jahr bereits die 9. Trainerin an. Kara Lawson ist ihr Name und die ehemalige Profispielerin arbeitet für die Boston Celtics, eines der traditionsreichsten Teams der NBA. 17-mal gewann das Team in seiner 73-jährigen Geschichte die Meisterschaft und ist damit Rekordsieger. Lawsons Verpflichtung bestätigt einen Trend, der so im Teamsport der Männer einzigartig ist. Mit Becky Hammon, einst eine der besten Basketballerinnen der Welt, nahm dieser Trend vor 6 Jahren seinen Anfang. Hammon war die erste Frau, die 2014 in der NBA als Co-Trainerin engagiert wurde. Mittlerweile sitzen einige der Frauen auf der Trainerbank, andere arbeiten hinter den Kulissen mit den Spielern. NBA-Geschäftsführer Adam Silver sagte dazu in einem Fernsehinterview, er sei sich nicht sicher, wie die Liga so lange männerdominiert bleiben konnte. Sein erklärtes Ziel ist es, in Zukunft 50% weibliche Schiedsrichter und Trainer in der Liga zu haben. Eiskunstlauftraining im Sportforum Hohenschönhausen in Berlin. Runde um Runde drehen die Sportler, nehmen immer wieder Anlauf für Salchos, Tulups und Achsel. Sie beschleunigen eine halbe Bahn, springen ab und schrauben sich in die Höhe. Den Schwung der Drehung bei der Landung auf der schmalen Kufe zu bändigen, also den Sprung zu stehen, wie es unter Experten heißt, dazu bedarf es viel Übung, sagt Romy Österreich. In Sporthose und Daunenjacke steht die zierliche blonde Trainerin mit der Bobfrisur an der Bande, beobachtet die Sprungversuche ihres Eiskunstlaufpaares, gibt Hinweise, lobt und weist auf Fehler hin.
Jetzt ist die Hüfte ein bisschen hinterhergeblieben, sage ich mal so, wenn du das jetzt, ne, bisschen, aber siehst du, nicht ganz, aber eigentlich kommst du hin.
Ja.
Du kommst da hin.
Und dann irgendwie.
Und jetzt lässt du das, guck mal, wo du dein Spielbein in den Fuß lässt.
Ui.
Das ist ja sowas von.
Minerva Hase und Nolan Segert gehören zu den hoffnungsvollen Paaren des Bundeskaders. Sie sind zweimalige deutsche Meister und nehmen seit ein paar Jahren auch an Europa- und Weltmeisterschaften teil. Ihren bisher größten Erfolg hatten sie im vergangenen November beim Grand Prix in Moskau. Dort gewannen sie die Bronzemedaille.
Wir gehen jetzt zusammen in die 5. Saison. So lange braucht es auch. Also jetzt nicht vielleicht nicht zwingend, um jetzt die Elemente alle vom Grund her zu lernen, sondern eben als, um auch ein Pärchen zu werden. Um das, ne? Am Anfang sind es Einzelläufer, die nebeneinander herlaufen oder die irgendwas zusammen machen. Aber jetzt wird es langsam, dass es sich so auch lernen, blind zu verstehen. Ne? So, das Zusammenspiel im Laufen ist ja extrem wichtig.
Romy Österreich weiß, wovon sie spricht. Sie gehörte zu den erfolgreichsten Paarläuferinnen zu DDR-Zeiten, gewann diverse Silbermedaillen bei Europa- und Weltmeisterschaften, zuletzt bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck. Danach beendete sie mit 20 Jahren ihre aktive Karriere. Seit über 40 Jahren arbeitet sie nun schon als Trainerin. Eiskunstlauf ist ihr Leben. Der Wechsel von der Trainerin in der DDR zur Trainerin in der Bundesrepublik Deutschland war allerdings nicht ganz leicht, sagt Romy Österreich.
Unser Stellenwert hat sich etwas verschoben, auch nicht zwingend zum Guten, muss ich schon sagen. Ich habe ja immer ein Diplom-Sportstudium gemacht, bin Diplom-Trainer und zu DDR-Zeiten, ja, war das auch schon alleine was, ne? Und da, wenn man dann auch noch erfolgreich im Sport gearbeitet hat, dann hatte man schon einen guten sozialen Stand, der hat sich jetzt verschoben. Also man ist jetzt Dienstleister. Nichtsdestotrotz macht der Job trotzdem weiter Spaß.
Erst seit 2 Jahren ist sie wieder fest angestellt. Die ganzen Jahre zuvor, seit der Wende, war sie freiberuflich unterwegs. Heute werde sie bezahlt vom Land Berlin und zum Teil auch von den Eltern angehender junger Eiskunstläufer. Was nicht nur Vorteile habe, sagt die 63-Jährige.
Da die Eltern eben auch privat zahlen, reden sie auch mehr rein, haben ihren eigenen Kopf, lassen sich beeinflussen. Also man hat als Trainer manchmal nicht mehr so den Einfluss auf das, was passieren müsste.
Perfekt, aber er ist ja nicht perfekt. Ich komme von oben runter.
Er hat uns auch die Moser weggeholt. Er hat auch gesagt, nicht zu spät werfen, nicht zu weit rumlaufen.
Wir waren
da vor.
Gerade im Paarlauf müssen Trainer oft vermitteln, sagt Romy Österreich. Zum Beispiel, wenn es um die Ausführung des dreifachen Wurf-Rittbergers geht.
Also
Wir sind am ersten Tag, wir haben gesagt, easy going, kannst du nicht erwarten, dass der jetzt auf dem höchsten Niveau...
Ja, aber dann gleich meine Meinung dazu und sagt,
nein, sobald der dreifach ist, stehst du genauso da wie dort.
Bitte einen letzten noch und dann...
Minerva hat letztes Jahr ihren Abschluss gemacht an der Eliteschule des Sports. Nolan seinen bereits vor 5 Jahren. Beide sind bei der Bundeswehr als Spitzensportler angestellt. Was macht für sie eine gute Trainerin aus?
Dass sie halt strukturiert ist. Sie gibt ja uns die Inhalte vor, dass sie vor allem aber auch mit uns kooperiert, also jetzt nicht sich direkt über uns stellt und sagt, das, was ich sage, das ist jetzt in Stein gemeißelt und das war's dann, sondern dass wir halt mit ihr zusammenarbeiten können, mit ihr über Probleme reden können, die das Training betreffen, wenn es uns mal nicht gut geht, wenn wir uns heute nicht in der Verfassung fühlen, zum Beispiel einen Dreifach-Twist zu machen, dass sie dann halt sagt, okay, dann heute mal nicht. Also sie muss uns halt auch gut kennen, um uns halt auch einschätzen zu können und uns dann leiten zu können.
Ein Job mit vielen Facetten, meint auch Nolan.
Es geht bei der Trainingsplanung los, beim technischen Know-how auf dem Eis weiter. Ein Trainer, wenn man ihn schon so nah kennt, dann ist es natürlich auch ein persönlicher Ratgeber. Und ein Trainer im Spitzensport muss auf jeden Fall so viele Qualitäten mitbringen, wie es eigentlich nur geht. So, aber niemand ist perfekt, niemand hat alles. Das ist der Grund, warum man häufig mehrere Leute hat.
Trainerteams sind heute keine Seltenheit mehr. In Eiskunstlaufnationen wie den USA und Russland sind sie trotz höherer Kosten gang und gäbe. Ein Trainer ist dann zuständig für die Technik, ein anderer für die Choreografie, ein dritter für die Musik. Sie arbeite gerne im Team, sagt Romy Österreich, denn der Sport werde immer komplexer. Und da sei es gut, die Aufgaben auf mehrere Schultern zu verteilen.
Die Sportart ist insofern komplexer geworden, dass die Regeln inzwischen so viel Einfluss nehmen auf das, was man laufen darf, auf was man springen darf, was man drehen darf, wie der Schwierigkeitsgrad ist. Wir wollen ja viele Punkte haben. Also man muss an so viel denken. Also da bin ich vielleicht froh, dass ich jetzt kein Sportler mehr bin, weil das war bei uns wesentlich freier. Da gab es ein paar Vorgaben und den Rest konnte man füllen mit dem, was man besonders gut konnte.
Für sie stand schon als aktive Sportlerin fest, dass sie später einmal Trainerin werden will. Und auch nach 40 Jahren brennt sie noch immer für ihren Beruf. Als Mentor, Mediator und Motivator. Die Aufgaben von Trainerinnen sind vielseitig. Und trotzdem braucht es eine gewisse Distanz, ist Romy Österreich überzeugt.
Ich glaube auch nicht, dass es gut ist, wenn es zu persönlich wird. Weil wenn es zu persönlich wird, dann wird man empfindlicher. Ich sage immer, im Hochleistungssport müssen wir die Sportler dazu bringen, dass sie an ihre Schwachstellen rangehen, dass sie sich überwinden, dass sie mehr geben, als sie vielleicht ursprünglich bereit sind zu geben. Wo gehobelt wird, fallen Späne, will ich sagen. Und wenn das dann zu persönlich ist, dann fühlt man sich persönlich angegriffen und ich glaube, dann ist die Beurteilung nicht mehr objektiv.
Ein anspruchsvoller Job, bei dem hoher Zeitaufwand und Engagement nicht immer entsprechend hoch honoriert werden. Aber gibt es einen schöneren Lohn als die anerkennenden Worte einer Sportlerin für ihre Trainerin?
Sie steht jeden Tag mit uns an der Eisfläche und gibt uns die Technik, gibt uns den Support, dass wir halt auch weitermachen, dranbleiben, nicht aufgeben. Wir standen schon sehr oft davor, wo man dann in einem Training sagt, boah, jetzt geht gar nichts mehr. Und dann ist es halt auch die Aufgabe der Trainerin zu sagen, so, wofür macht ihr das? Deswegen ist auch ihr ein Stück weit der Bronzemedaille zuzuschreiben.